Thema für heute: Begegnungen mit Jesus. Und zwar, was ist unmittelbar nach seiner Geburt geschehen? Dazu muss ich noch einmal auf die Weihnachtsgeschichte zurückkommen. Und jetzt wird mancher fragen: Weihnachten ist doch längst vorüber, seit 16 Tagen. Unsere Gedanken gehen doch schon weiter. Vielleicht sind wir gedanklich schon mit den Osterdientagen befasst. Aber da muss ich einmal zitieren aus der Predigt von der letzten Woche. Carola und Bernhard Wölfel haben gepredigt und sie haben gesagt: Weihnachten ist jeden Tag. Die guten Wünsche, die wir uns zugerufen haben, sollten das ganze Jahr gelten. Und die Botschaft ist nicht nur Ende Dezember von Bedeutung. Was bedeutet das alles? Wer ist Jesus Christus? Worum geht es? Das sollte uns eigentlich das ganze Jahr begleiten. Jesus Christus, Gottes Sohn, ein König, kam in diese Welt. Der Grund war die Sünde von uns. Wenn ein König zur Welt kommt, geht es doch normalerweise nobel zu. Der ist in einem Palast oder in einer renommierten Klinik. Aber Jesus Christus wurde in einem Stall geboren, weil es keinen anderen Platz gegeben hat. Eine Krippe diente als Kinderbett, weil nichts anderes zur Hand war. Er war von Anfang an von Armut betroffen. Und Jesus Christus wurde schnell zum Flüchtling. Ein Flüchtling, dieses Wort hören wir in diesen Tagen oft. Und auch damals war das schon so. Jesus Christus wurde bald zum Flüchtling, wie wir noch sehen werden. Aber Gott hat unkonventionelle Methoden, seinen Plan durchzuführen. Vieles verstehen wir Menschen nicht. Die Jungfrauengeburt, das ist auch was, was nicht in den Kopf hinein will. Aber sein Wille wird umgesetzt. Interessant ist auch, wie Gott sich den Menschen mitteilt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist auf jeden Fall sein Wort. Es können Predigten sein, es können seelsorgerliche Gespräche sein, vielleicht Ereignisse, aber auch Träume und Engelserscheinungen. Was ist ein Engel? Diese geflügelten Wesen sind in der Bibel wirklich bezeugt. Gerade in der Weihnachtszeit haben wir doch sicher viele Engelsdarstellungen gesehen. Das gehört zu Weihnachten einfach dazu. Aber die gibt es wirklich, die sind wirklich in der Bibel bezeugt. Wir sollten einmal in der Bibel, in Matthäus-Evangelium, das zweite Kapitel, und auch im Lukas-Evangelium, das zweite Kapitel, aufmerksam lesen. Da werden uns viele Ereignisse dargestellt. Das gebe ich einmal als Hausaufgabe mit. Lest einmal im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium das zweite Kapitel. Da geht es um die ersten Menschen, die Jesus Christus begegneten, nachdem er geboren war. Und es waren Menschen, die ihm eigentlich nicht besonders nahe gestanden sind. Die haben ihn mit Freuden aufgenommen. Als erstes waren es Hirten. Was ist ein Hirte? Ein Berufsstand, der heute fast ausgestorben ist. Aber dieser Beruf, der wird verklärt, sonst gäbe es ihn überhaupt nicht mehr. Ich habe sowas zuletzt gesehen, vor 2 Jahren im Bereich der Ludwigsmühle. Da dienten Schafe als Rasenmäher. Also das ist heute noch eine Betätigung. Und in der Zeitung war einmal ein Artikel, da ist es um diesen Beruf gegangen, aber das Einkommen beträgt vielleicht 1200 Euro netto im Monat. Also es ist schon sehr schwierig. Aber wie war es damals? War damals der Hirte ein angesehener Beruf? Im Alten Testament gibt es eine Stelle, da steht: Schafhirten waren den Ägyptern ein Gräuel. Und auch zur Zeit Jesu hatten Hirten kein besonders gutes Image. Es hat ihnen gemangelt an Reinlichkeit. Sie mussten ja oft wochenlang draußen sein, in ihrem Mantel übernachten. Und da waren Seife, Handtuch, Duftgelegenheit kaum vorhanden. Dann haben sie als Betrüger gegolten, weil sie arm waren. Ihre Aussage hat vor Gericht nicht gegolten. Sie hatten keine bürgerlichen Ehrenrechte, weil sie das Gesetz nicht kannten. Und es war ein durchaus gefährlicher Beruf. wenn man einem wilden Tier gegenübersteht und nur einen Stock in der Hand hat. Aber ausgerechnet dieser Personenkreis hat als erstes von Jesus Christus von seiner Geburt erfahren. Durch einen Engel, eine Engelserscheinung. Diese Hirten erfragen zuerst, so eine Erscheinung ist ja nicht alltäglich, aber dann kamen sie zu Maria und Josef, haben das Kind gefunden und lobten und priesen Gott. Die nächsten Personen, die uns vorgestellt werden, waren zwei alte Menschen, Simeon und Hanna. Diese beiden werden sonst nirgends erwähnt, sind auch nur Randfiguren in der Bibel. In Lukas 2 steht die Geschichte, zwei alte, unbedeutende Menschen kamen. Dieses Simeon wird dargestellt als ein gerechter, gottesfürchtiger Mann, dem der Heilige Geist Gewissheit gegeben hat, dass er nicht sterben würde, ohne Jesus, den Erretter, gesehen zu haben. Als Josef und Maria das Kind in den Tempel brachten, sie mussten damals Opfer darbringen, sie mussten sich an die Gesetze halten, die damals gültig waren. Als sie also kamen, begrüßte dieser Simeon Jesus und segnete die Eltern. Maria und Josef haben sich sehr gewundert. Und dann kam noch eine andere Person, eine Frau namens Hanna. Sie wird uns vorgestellt als eine Witwe mit 84 Jahren. Sie hatte nur 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, dann ist er so früh verstorben. Und eine Witwe damals war in einer sehr schwierigen Situation. Es gab keine Witwenrente, sie hat kein leichtes Leben gehabt, aber es steht ja in der Bibel, sie diente im Tempel, vielleicht konnte sie sich dabei etwas verdienen. Sie wird auch als Prophetin dargestellt. Und sie kam dazu und lobte und pries Gott, dass er seinen Erlöser gesandt hat. Und sie sagte das allen Leuten. Die nächsten Personen, die Jesus kennenlernen, sind die Weisen aus dem Morgenland. Was ist das für ein Personenkreis? Ihnen ist ein Feiertag gewidmet. Wir hatten in der letzten Woche am Donnerstag einen bezahlten Feiertag. Der ist diesen Weisen aus dem Morgenland gewidmet. Sie werden dargestellt als Könige, als Magier, als Sternforscher oder Sterndeuter. Vielleicht gehörten sie einem vornehmen Gelehrtenkreis an, waren Naturwissenschaftler. Ich nehme an, sie waren Berater eines Königs, Ratgeber eines Königs. Und sie hatten den Stern von Bethlehem gesehen. Und den wollten sie erforschen. Dieser Stern ist in der Bibel bezeugt. Und dafür hatten sie eine weite Reise gemacht. Wenn wir heute das Wort Reise hören, denken wir an Sommer, Sonne, Urlaub. Aber damals war das Ganze noch nicht nur teuer, sondern auch unbequem. Die ganze Infrastruktur war noch nicht vorhanden. Die ganzen Verkehrsmittel, es gab kein Auto, keine Eisenbahn, kein Flugzeug. Lediglich Schiffsreisen waren damals schon möglich. Also diese hatten den Stern von Bethlehem gesehen und wollten den neuen König anbeten und forschten danach. Und sie haben auch Geschenke mitgebracht, Gold, Weihrauch und Myrrhe. In der Bibel steht nicht, dass es 3 Personen waren und auch nicht, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Das haben Menschen dazu gedichtet. Vielleicht, weil sie 3 Geschenke brachten, waren es 3 Personen in der Vorstellung der Menschen. Also das steht nicht in der Bibel. Aber sie kamen, sie fragten nach dem neuen König. Und dann bekamen sie keine befriedigende Antwort. Die religiösen Menschen aus dieser Zeit hatten zu Jesus keine Beziehung. Sie konnten nur aus dem Alten Testament zitieren. Da war ein Retter angekündigt. Also waren diese Könige, Sternforscher zunächst enttäuscht. Niemand kennt diesen neuen König. Und wir lesen auch, sie beten Jesus an, obwohl sie Fremde waren. Und anschließend lösen sie große Angst und Schrecken aus. Der nächste, der von der Geburt des Königs erfährt, ist nämlich König Herodes der Große. Wenn wir in der Bibel lesen, in den Tagen Herodes des Großen, was war das für eine Zeit? War das eine schöne Zeit unter dem Motto, früher war alles besser und schöner? Nein, es war eine schlimme Zeit. Dieser Herodes war ein grausamer Herrscher, ein Tyrann, ein Egoist. Wer regierte damals eigentlich? Der Oberste war Kaiser Augustus, der römische Kaiser, der auch diese Volkszählung angeordnet hatte. Und über die einzelnen Provinzen waren Könige eingesetzt. Erst aus dieser Herodes-Dynastie. Später waren es dann die Statthalter, wovon auch Pontius Pilatus einer war. Und die Situation im Altertum, da hatte ein König, ein Herrscher, eine ganz andere Machtfülle als heute etwa ein Bundeskanzler oder Präsident. Wenn der Herrscher sagte, das Wasser läuft flussaufwärts, dann ist es flussaufwärts gelaufen, scheinbar. Und wenn jemand den Beinamen hatte, der Große, Herodes der Große, dann bezog sich das nicht auf die Körpergröße und zugleich nicht auf die Geistesgröße, sondern es war die Größe an Grausamkeit. Wir lesen, Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Es ist klar, dass er vielleicht erschrocken ist, weil er Angst gehabt hat, die Macht zu verlieren. Aber ganz Jerusalem mit ihm, warum eigentlich? Hatten auch sie Angst um ihn, dass er seine Macht verliert? Nein, sie hatten Angst vor neuen Gräueltaten. Wie schon erwähnt, er war ein großer Egoist und Tyrann. Es hat viele Blutbäder gegeben. Und jetzt hat dieser Herodes gehört durch die Sterndeuter, dass ein neuer König geboren wurde. Und er erkundigt sich jetzt selber. Er will genau wissen, wann und wo dieser König geboren wurde. Er sagt ihnen, dass sie, nachdem sie angebetet haben, zurückkommen sollen zu ihm und ihm das genau berichten sollen. Er fordert einen genauen Bericht und sagt dazu, damit auch ich hingehe und das Kind anbete. Aber er hatte etwas ganz anderes im Schilde geführt. Er wollte dieses Kind töten. Ein neuer König, das kommt nicht in Frage. Die Weisen ziehen also weiter und sie bekommen dann eine Erscheinung. Sie bekommen eine Anweisung, eine göttliche Weisung im Traum, dass sie nicht zu Herodes zurückkehren sollen, sondern auf einen anderen Weg nach Hause reisen. Und das tun sie auch. Und der Engel erscheint auch dem Josef und gibt ihm die Anweisung, dass er mit dem Kind nach Ägypten flüchten soll. Also sind sie jetzt Flüchtlinge. Sie sollen nach Ägypten flüchten, bis eine neue Anweisung kommt. Jesus wird früh zum Flüchtling. Josef ist gehorsam, er flieht mit der Familie gleich. Und es ist sicher eine beschwerliche Sache. Eine Reise war damals alles andere als angenehm. Sie haben ein karges Leben geführt. Die Heimatlosigkeit des Herrn wird bereits deutlich. Wovon haben sie eigentlich gelebt? Vielleicht konnten sie diese drei Geschenke zu Geld machen. Gold, Weihrauch und Myrrhe war wertvoll. Jesus konnte als Kleinkind ja noch nichts damit anfangen. Aber es ist auf jeden Fall für ihren Unterhalt gesorgt gewesen. Jesus hat später auch nie den Versuch gemacht, Reichtum anzuhäufen. Und wie hat dieser König Herodes reagiert, als er gemerkt hat, dass er hintergangen worden ist von den Weisen? Er hat wirklich ein neues Blutbad angerichtet. Er wollte dieses Kind unter allen Umständen töten. Er hatte sich genau erkundigt, wann und wo es geboren war und hat genau erforschen lassen, alle Knaben bis zu 2 Jahre alt ließ er töten. Nach ihnen muss genau geforscht werden. Bethlehem war damals ein kleiner Ort. Es waren vielleicht 10 bis 15 Kinder betroffen, nicht wie in manchen Liedern dargestellt Tausende. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine grausame, ungerechte Sache. Schlimm für die betroffenen Familien. Eine Ungerechtigkeit. Und dann stellt sich die Frage, warum hat Gott das zugelassen? Tja, darauf weiß ich auch keine Antwort. Vielleicht waren es damals schon die ersten Märtyrer. Sie haben für den Herrn ihr Leben gelassen. Später war es ja umgekehrt. Jesus ließ für die Menschen sein Leben. Aber es hat nicht diesem Herodes nicht viel genützt. Er ist wenig später verstorben an Darmkrebs, muss ziemlich schlimm gewesen sein. Er litt Qualen und hat sein Leben verloren. Und wie ist es dann weitergegangen? Der Engel ist wieder erschienen, dem Josef, dass sie wieder zurück nach Israel reisen sollen. Wer dem Kind nach dem Leben trachtete, war also gestorben. Aber war jetzt eine bessere Zeit angebrochen? Nein. Die Hoffnung, dass diese Grausamkeit ein Ende hat, hat sich nicht erfüllt. Dieser Herodes hatte ein Testament gemacht und sein Reich aufgeteilt auf seine Söhne. Jetzt war ein Archelaus der Herrscher über Judäa. Und er hat sich genauso verhalten wie sein Vater. Er wollte ein echter Herodes sein und die Grausamkeit ging weiter. Als Josef das gehört hatte, fürchtete er sich. Er hatte von dieser Grausamkeit gehört. Es kam wieder eine göttliche Weisung. Er soll sich in Galiläa niederlassen, in Nazareth. Und so wurde eine alttestamentliche Prophezeiung erfüllt. Jesus wurde Nazaräer genannt. Ja, war das alles eine Odyssee, die sie durchmachen sollten? Aber ich glaube doch, dass Gott seine Hand im Spiel hatte, das alles geführt hatte, aber er führt halt oft Wege, die wir Menschen nicht verstehen. Vielleicht waren Josef und Maria früher schon einmal dort. Die Regierungszeit dieses Archelaus dauerte auch nicht lange. Er wurde im Jahr 6 von Kaiser Augustus in die Verbannung geschickt. Dann kamen später diese Statthalter, wie zum Beispiel Pontius Pilatus, und die wurden auch schnell ausgewechselt. Pilatus ist auch in der Verbannung gelandet. Eine bessere Zeit war es also nicht. Ja, es gibt viele Personenkreise, die Jesus begegnet sind, aber auch die religiösen Menschen der damaligen Zeit. Wie haben die sich verhalten? Das waren die Pharisäer, Schriftgelehrte, also die studierten Theologen jener Zeit. Die haben sich Jesus gegenüber gleichgültig verhalten, abwartend. Sie konnten die Fragen dieser Sterndeuter nicht beantworten. Sie konnten nur aus dem Alten Testament zitieren, aber sie konnten mit Jesus zunächst wenig anfangen. Später kam dann auch noch harte Ablehnung. Pharisäer, Schriftgelehrte wollten Jesus töten. Das sehen wir dann in der Ostergeschichte. Erst wollte ihn Herodes töten, es wiederholt sich alles. Und wie hat das irdische Leben von Jesus weiter ausgesehen? Er hat bescheiden gelebt, nicht wie ein König, hat keinen Reichtum angehäuft. Er hatte noch mehrere Geschwister. Er war der Älteste. Als Kind war er aber schon außergewöhnlich begabt. Das sieht man bei der Szene, als er als 12-Jähriger im Tempel war. Hat er viel gewusst, konnte Antworten geben. Er hat einen Beruf gelernt. Er wurde Zimmermann wie sein Vater Josef. Also ein Bauhandwerker, der schwere Arbeit verrichten musste. In späteren Gleichnissen werden viele Beispiele genannt aus der Tätigkeit des Maurers. Vielleicht waren damals die Berufe noch nicht so weit abgegrenzt wie heute. Er hat als Maurer gearbeitet, musste schwer arbeiten, hat nie eine Karriere gemacht. Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann, so lautet eine Bibelstelle. Hat also keinen Reichtum angehäuft. Sein Vater Josef ist vermutlich früh verstorben. Er wird das letzte Mal erwähnt bei der Szene, als er als 12-Jähriger im Tempel war. Und Jesus musste als ältester Sohn für den Unterhalt der Familie vermutlich sorgen. Erst mit 30 Jahren ist er dann öffentlich aufgetreten. Tja, wir verstehen viele Dinge nicht. Gott hat viele Mittel und Wege, seinen Plan umzusetzen. Denken wir an die Jungfrauengeburt. Warum musste Jesus in einem Stall zur Welt kommen? Dieser Kindermord von Bethlehem. Warum das alles? Wir finden keine Antwort. Aber nicht wir bestimmen diese Welt. Gott entscheidet es, er führt und zum Schluss kommt alles zu einem guten Ende. Er setzt seinen Willen in die Tat um. Ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Die Menschen, die Jesus begegnet sind, waren zuerst ganz unbedeutende. Es waren die Hirten, es waren Simeon und Hanna, zwei alte Menschen, die sonst auch keine Bedeutung hatten. Diese Weisen aus dem Morgenland oder Könige oder Sternenforscher, die sind berühmt geworden. Ihnen ist ein Feiertag gewidmet. Herodes der Große hat dem Herrn gleich nach dem Leben getrachtet. Und die religiösen Menschen jener Zeit haben gleichgültig reagiert. Stellen wir uns noch die Frage, wie reagieren wir auf Jesus Christus und seine Botschaft? Sind wir auch gleichgültig abwartend? Oder nehmen wir ihn als unseren Herrn und Erretter an? Begleitet uns diese Botschaft das ganze Jahr? Das möge jeder für sich beantworten. Ich erinnere nochmal an die Hausaufgabe, die Weihnachtsbotschaft, Lukas 2 und Matthäus 2, sollte sich jeder einmal genau durchlesen.